wenn man einen Endpunkt setzt und man ja aber trotzdem sagt, naja, nach diesem Endpunkt gehen Dinge weiter, dann denkt man sich ja immer noch, also als die Person, als die, was weiß ich, als die Gesellschaft, die danach weiter Dinge gestaltet. Von daher ist es eigentlich wie so ein Zwischenposten.
Herzlich willkommen zur heutigen Folge Das Ende. Wir freuen uns sehr, dass Dominik Erhardt heute bei uns zu Gast ist. Und zu uns sind heute Linnea.
Hallo.
Und ich, Ilan Siebert. Das Ende in der Philosophie ist eine Frage, die uns eigentlich seit Anbeginn des Podcasts sehr interessiert und eigentlich auch schon davor, weil wir den Eindruck haben, dass das sowieso hier und da ein philosophisches Projekt ist. Und umso freudiger sind wir, Dominik, dass du dir die Zeit nimmst, als studierter Philosoph uns hier zur Seite zu stehen und mit uns ins Gespräch zu kommen, wie eigentlich die Philosophie auf das Ende guckt. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, ich freue mich, hier zu sein.
Cool. Hilf uns ein bisschen, wer du bist.
Genau, du hast schon gesagt, ich habe Philosophie studiert, nebenbei noch Germanistik in München und bin aktuell leitender Redakteur online des Philosophiemagazins. Das Philosophiemagazin kennen vielleicht nicht alle. Das ist, anders als sich der Name vielleicht anhört, kein Fachmagazin. Also wir sagen immer, unser Thema ist gar nicht unbedingt die Philosophie, sondern mehr die Methode. Also wir gucken mit philosophischen Augen sozusagen auf die Welt und schauen uns aber an, was politisch passiert, was gesellschaftlich passiert und versuchen dann sozusagen in dem reichen Schatz der Philosophiegeschichte nach Ideen zu gucken, die irgendwie einen Blick nochmal anders schärfen können und eine andere Perspektive geben können. Das ist im Großen und Ganzen, was wir versuchen und ja eigentlich auch, was wir heute machen, wenn ich das richtig verstehe.
Total. Wir wollen mit der philosophischen Brille auf das Thema Das Ende gucken. Mhm. Und Ilan und ich hatten aber im Vorfeld so geguckt, aber wer sind denn so die typischen Menschen, die darüber geredet haben? In welchen Kontexten war das eigentlich so? Und sind gar nicht auf den ersten Blick so einfach fündig geworden und waren fast ein bisschen irritiert und freuen uns deswegen total, mit dir darüber reden zu können, der noch viel einen größeren Deep Dive hat in die Philosophie, aber dadurch auch so ein bisschen einen anderen Überblick hat, wo denn überhaupt das Ende in der Philosophie reinspielt.
Mhm. Ja, ich finde es super interessant, was du sagst und auch nochmal vielen Dank für die Einladung wirklich, weil es hat mich auch nochmal auf das Ende als Thema in der Philosophie gestoßen. Weil, also wirklich genau, wie du es gerade umrissen hast, der Begriff an sich ist überhaupt nicht viel bearbeitet. Also ein guter Proxy, so ein guter Weg, um einen Einstieg zu bekommen in philosophische Themen, ist eigentlich immer der Blick in das historische Wörterbuch der Philosophie von Joachim Ritter. So, das, weißt du, das Riesending, das Riesennachschlagewerk, da steht eigentlich alles drin. Und da gibt's keinen Eintrag zum Begriff das Ende.
Ja, wir haben auch so mehrere Philosophiebücher uns angeguckt und waren total frustriert kurz mal.
Ja, und das ist aber super interessant, weil, also wenn wir so mit einer These einsteigen wollten, würde ich halt sagen, auch wenn es vielleicht explizit wenig ums Ende geht, ist eigentlich, also kann die Philosophie auch als Wissenschaft vom Ende betrachtet werden, weil es total viel darum geht, wo hören Dinge auf und logischerweise auch, wo fangen Dinge an. Also ich versuche das ein bisschen konkreter zu machen. Man kann sich den Bereich der Ontologie zum Beispiel rausnehmen. Das ist ein wichtiger Bereich in der Philosophie, ist die Frage, wie verhält es sich eigentlich mit dem Seienden? Also welche Dinge gibt es, grob gesagt, und welche Dinge gibt es nicht? Und da muss man natürlich erstmal definieren, na gut, wo endet denn der Bereich des Seienden? Und wo fängt der Bereich des Nichtseienden an? Und das könnte man jetzt so durchdeklinieren durch eigentlich alle Bereiche in der Philosophie, ne? Vielleicht noch ein Beispiel, so die Erkenntnistheorie. Also ganz grundlegend einfach die Frage, was können wir als Menschen erkennen und was entzieht sich dem, was wir wahrnehmen können? Auch da ist natürlich die Frage, bis wohin reicht der Apparat dessen, was wir verstehen können? Und bis wohin reicht unsere Erkenntnis? Also es ist immer wieder eigentlich ein Thema in ganz, ganz vielen philosophischen Bereichen und wird aber nie so explizit gemacht, ja.
Und wie erklärst du dir, dass das Ende eben nicht so explizit gemacht worden ist? Ist das im Prinzip schon immer so, dass das eben so nebenher lief? Oder gab es doch hier und da Leute, die sich mal drauf gestürzt haben? Und wieso ist das so unterrepräsentiert in der Denkrichtung?
Ich glaube eben, weil es so zentral ist, ist genau das der blinde Fleck. Also als ich drüber nachgedacht habe, ist mir ein Bild aus der Optik, aus der Physik eingefallen. Es ist ja so, dass wenn du unser Auge anguckst, dann geht ja hinten im Auge der Nervenstrang rein, der dafür sorgt, dass wir sehen können. Und gerade da, wo dieser Nervenstrang reingeht, können wir aber nicht sehen. Weißt du, weil da, also das, die Info von außen fällt praktisch auf die Retina und dann wird es nach hinten projiziert. Und gerade da, wo die wichtigste Stelle ist, da gibt es einen blinden Fleck. Und ein bisschen so, glaube ich, verhält es sich auch mit dem Ende in der Philosophie. Also du sagst, weil es überall so zentral ist und weil man mit dem Ende praktisch über so viele Dinge nachdenken kann, thematisiert man das Ende selbst nicht. Also vielleicht auch da nochmal ein Beispiel. Ne? Natürlich ist das große Ende in der Philosophie auch der Tod. Ne? Ganz viele Personen haben immer gesagt, es geht also meines Wissens nach bei Seneca los, also ein Stoiker, antiken Denker, der sagt, naja, also wenn man ein gutes Leben führen will, muss man sich eigentlich fragen, wie ein guter Tod aussieht. Das hat dann Montaigne aufgenommen, der das dann ausgeführt hat in verschiedensten Bereichen. Aber die Idee von, du musst praktisch wissen, wo es eventuell hingeht und wie dein gutes Ende aussieht, damit man den täglichen Vollzug des Lebens einigermaßen sinnvoll gestalten kann, ist ein sehr, ja, ein sehr präsenter Gedanke in der Philosophie. Von daher glaube ich, hat man vielleicht auch so das Ende immer so ein bisschen umgangen, weil man nie so genau auf das gucken wollte, was die Grundbedingung des Philosophierens ist.
Das sind ja auch so die Grundthesen, mit denen Ilan, Robert und ich gestartet sind, ne? Dass man sich erstmal eines guten Endes bewusst sein muss, um dann zu gucken, wie, also in dem Fall, leben wir? Wollen wir eigentlich jetzt leben, beziehungsweise wann merken wir eigentlich, wann es gut ist? Es hilft vielleicht auch, so eine Bewertungsskala zu haben, so ein Wertekompass sozusagen, mit dem ich überhaupt bewerten kann, was ist gut, ne? Und dann weiter, wie soll ich eigentlich handeln, für was trage ich Verantwortung? Das hilft total, um wenn man sich darüber Gedanken macht, was ist das Ende, wann merke ich, dass etwas gut zu Ende geht, wann ist es reich und voll?
Absolut, total. Und also habt ihr auch schon gesagt, ne, im Grunde ist ja eure ganze Podcast-Anlage total philosophisch basiert, wenn man so möchte. Also so dieser Blick eigentlich in die Zukunft, auf das Ende und dann aber ja auch, und das ist der, glaube ich, dann die philosophische Bewegung, auch vom Ende zurück. Und dann sagt man eben, okay, was liegt eigentlich dazwischen? Und wie muss dieses Dazwischen aussehen, von dem Punkt, wo wir jetzt stehen, zu dem Punkt, wo wir hinwollen, damit es ein guter Weg und ein gutes Ende ist? Vielleicht noch eine spannende, oder finde ich zumindest spannende Sache, so eher philosophiehistorisch, dass auch über das, also das Ende in der Philosophie immer wieder so nachgedacht wurde, dass eigentlich immer schon alles passiert ist. Also eigentlich sind wir immer schon nach dem Ende. Es gibt zum Beispiel ein sehr bekanntes Zitat von Alfred North Whitehead, der gesagt hat, naja gut, eigentlich alle Philosophie nach Platon ist halt Fußnoten zu Platon. Also im Grunde ist da alles angelegt und jetzt machen wir noch so, ne, irgendwie so eine Verfeinerungskür an den einzelnen Argumenten, die noch nicht ganz so scharf sind, wie sie sein könnten, oder gucken auch, was sich danach noch bewegt hat und passen da irgendwie Platon an. Was eine interessante, also ein sehr moderner Gedanke ist, finde ich auch, ne? Und einer, der uns jetzt auch irgendwie immer wieder, oder mir zumindest immer wieder aufscheint, dass man immer so das Gefühl hat, man ist eigentlich geboren, nachdem alles schon passiert ist. So, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so das Gefühl von, das Ende war schon und jetzt, ja, gucken wir irgendwie, dass die Tische schön aussehen auf der Titanic, Ilan.
Und was ist der Effekt davon? Also nehmen wir an, dieses Erlebnis, diese Annahme stimmt. Und das Ende ist eigentlich schon passiert. Was hieße das dann für mich als Einzelnen?
Ich glaube, man kann da also vielleicht zwei Schlüsse draus ziehen. Ne? Zum einen vielleicht so, Ilan, ich weiß aus unseren persönlichen Gesprächen, dass du auch ein großer Freund von Camus bist. Die eine Überlegung wäre vielleicht so eine in Richtung Camus, der sagt, naja, eigentlich ist halt alles absurd. Also die Frage, ob Dinge einen großen Sinn haben, ist eigentlich insofern absurd, weil es logischerweise keinen von oben aufoktroyierten, irgendwie ja allgemeinen metaphysischen Sinn gibt. Das heißt, Camus zieht daraus dann die Überlegung, der einzige Sinn, den Leben haben kann, ist der, den man selbst gibt. Also das Absurde ist eigentlich was Schönes, wenn man sich das eingesteht, wenn man dann sagen kann, und alles darauf habe ich selbst gewählt. Und ist sozusagen mein eigenes Glück dadurch, dass es mir eine Freiheit gibt. Das wäre die eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit, die wäre vielleicht so eine, die ich auch nicht ganz von mir weisen kann, das ist natürlich auch wiederum eine andere sehr entlastende Funktion hat, nämlich, na gut, aber wenn das Ende praktisch schon passiert ist, dann sind wir jetzt ein bisschen aus der Verantwortung. Und das ist, glaube ich, der gefährlichere Schluss, ne? Dass man sagt, wie zum Beispiel Francis Fukuyama, das ja auch auf einer politischen Position gemacht hat, zu sagen, naja, also jetzt nach dem Mauerfall und so, das Ende der Geschichte ist eigentlich eingeläutet, ab jetzt verwalten wir noch den Kapitalismus, der aber mehr oder minder alternativlos ist. Und das halte ich eher für ein Problem. Aber ja, das wären so meine beiden Schlüsse. Aber Ilan, vielleicht hast du andere.
Ja, mich interessiert, also ich mag die Schlüsse total gerne diskutieren, mich interessiert nochmal, wie du eigentlich Ende definierst. Also wir beschäftigen uns ja jetzt seit Jahren mit dem Thema und haben verschiedene Erkenntnisse über Enden und was die sein könnten. Und Philosophie ist ja irgendwie auch die Kunst der Begriffsdefinition. Was ist denn das Ende?
Ja, ich habe das Gefühl, dass man Enden am besten eigentlich als Schwellen denkt. Und zwar als Schwellen, an denen sich Sachen gar nicht unbedingt vielleicht in der Vorschau, aber in der Rückschau massiv ändern. Also so richtige Enden, dass was komplett aufhört und wirklich also so aus der Existenz geht, halte ich eigentlich für eine verkürzte Annahme, weil es einfach ein Erkenntnisproblem ist, ne? Also Beispiel, bis dahin war ich irgendwie jugendlich und dann bin ich erwachsen geworden. Ist das ein Ende oder ist es eine Veränderung? Also was verändert sich da? Und was endet da? Ich glaube, es endet eine Art von, je nachdem, wie man fragt und wie man sich gerade fühlt, aber eine Art von Leichtigkeit eventuell. Vielleicht kommen andere Verantwortungen hinzu. Vielleicht ändert sich der Freundeskreis. Vielleicht enden Freundschaften. Aber was sich ja wirklich ändert, sind Beziehungskonstellationen zum Beispiel in der Hinsicht. Also für mich.
Und dazu, in kurz mal rein zu gehen, ist es ja gar nicht so dieser eine Punkt, wo man sagen kann, ab da war ich erwachsen.
Genau. Also ich glaube, vielleicht ist es alles zu abstrakt, aber du fragst ja auch eine Person in der philosophischen Funktion. Also wenn du mich fragst, was ist meine Definition von Ende? Im Grunde eine Art in der Rückschau zu sagen, da hat sich was auf eine Art verändert, die ich vielleicht noch nicht ganz verstehen kann. Und weil ich mir nicht eingestehen will, dass es eine Schwelle ist, benenne ich es als Ende, damit vielleicht auch Dinge neu anfangen können. Also ja. Um es einfach zu sagen, ich glaube nicht, dass Dinge wirklich enden. Ich glaube
Das
eher an
Ende
eine
ist
Art
eine
von
Illusion.
Veränderung. Ja, das wäre die Überschrift. Ja. Oder zumindest, genau, also desto genauer man hinguckt, desto weniger kann man vielleicht annehmen, dass sich Dinge wirklich ändern. Also ich würde wirklich, Ende ist gleich Schwelle, sozusagen. Das wäre für mich die Definition.
Wir haben ja da kurz schon mal darüber geredet, dass Enden in der Philosophie auch häufig mit dem Tod besprochen worden sind. Wäre das da auch so, dass du sagen würdest, das ist dann immer wieder eine Schwelle zu was anderem?
Ja, also da kommen wir natürlich dann sofort in sehr religiöse Fragen, aber klar, ne, das ist das Spannende in der Philosophie und vielen Dank für die Frage, weil ich finde, genau so funktioniert Philosophie, dass man von der einen Sache auf was anderes schließt und dann guckt, was sind eigentlich die Grundannahmen? Und auf der Art und Weise, wie ich gerade das Ende definiert habe, schließt du natürlich darauf zurück, naja, das ist offenbar eine Person, die nicht sagt, dass mit dem Tod alles endet. Was ich total unterschreiben würde. Ich glaube, also in gewisser Weise stimmt auch die Elektro- und Thermodynamik da. Ich habe schon das Gefühl, dass es eine Art von Energie ist, die sich dann eben, die dann weitergeht. Und auch da, ne, das haben viele Philosophinnen und Philosophen auf die verschiedensten Weisen ausbuchstabiert. Logischerweise zum Beispiel Platon, der gesagt hat, ne, die Seelen wandern und gehen dann irgendwo irgendwie in andere Körper und so. Von daher, ja, auch das würde ich als tatsächlich als Schwelle beschreiben. Und auch da interessanterweise ja gar nicht unbedingt als bedeutende eigene Schwelle, weil zum Beispiel Montaigne hat auch mal gemeint, und da stehe ich total dahinter, dass der eigene Tod natürlich gar nicht so wirklich zentral ist, weil man ist selber nicht dabei. Der eigene Tod ist für die anderen wichtig, weil sich dadurch wirklich was ändert und logischerweise Dinge enden, ja.
Darf ich noch mal kurz zurück auf deine These, dass eigentlich alles oder mitgenommene These sozusagen, dass eigentlich alles schon zu Ende ist? Wir sind jetzt ja kurz nach der Trump-2-Wahl aktuell und dem Ende der Ampelkoalition in Berlin. Und ich habe das Gefühl, gerade haben alle das Gefühl, etwas endet. Wie würdest du, kannst du das noch mal so einordnen? Also ne, wenn wir einerseits sagen, alles ist schon zu Ende, heißt das, dass das jetzt gar nicht so ein schlimmes Ende oder Schwelle ist? Oder kommt da jetzt noch was anderes?
Ja, also natürlich ist es so, dass jetzt besonders in den USA und absehbar ja auch in Deutschland sich logischerweise Dinge verändern werden und auch massiv politische Prozesse anders laufen und auch Freiheiten, ganz ehrlich, Freiheiten für viele Personen enden. Meine Partnerin ist aktuell in den USA, in New York und studiert da an der New School und unterhält sich mit sehr vielen Personen und das ist ja also wirklich komplett erschreckend, wie viel Angst da ist und wie viel berechtigte Angst da auch ist. Von daher, also natürlich ändern sich da Dinge. Ich bin kein Politologe. Ich kann dir jetzt nicht, logischerweise nicht genau sagen, wie sich das dann irgendwie da in den Konstellationen hinbauen wird, aber
War auch
trotzdem.
gar nicht der Sinn oder
Ja.
das Ziel meiner Frage, sondern eher so dieses, wie kannst du das auf einer Metaebene, gerade so erklären, was da für dich endet oder was nicht. Vielleicht Ilan steigt nochmal mit ein.
Ja, also was daran ist jetzt Schwelle und was daran ist Ende? Und wo liegt da der Unterschied zwischen Schwelle und Ende? Insbesondere, wenn wir darauf gucken, dass jetzt Menschenrechte verlieren.
Ja.
Auch eine sehr schwierige Frage, die wir da haben.
Jetzt
kannst du uns kurz mal die Welt erklären?
In zwei Sätzen, bitte.
Nee, total. Gerne, dafür bin ich da. Aber genau, die Frage, also ich glaube, es ist schon produktiv, über die Frage nachzudenken, was ist Schwelle und was ist Ende? Und zwar insofern, als dass, wenn man jetzt sagt, ja, Dinge enden durch die Wiederwahl von Trump, Dinge enden durch einen eventuellen, wesentlich größeren Wahlerfolg der AfD in Deutschland, als wir ihn jemals bisher hatten auf Bundesebene. Das impliziert ja, dass Dinge nicht reversibel sind. Deshalb denke ich, enden gerne als Schwelle. Weißt du, wir gehen jetzt über die Schwelle, aber die Möglichkeit zurück ist gegeben. Es ist nicht so, dass, also klar, es sind jetzt dann 4 Jahre in den USA, ist alles logisch, aber ich habe das Gefühl, dass wenn man, also wenn jetzt auch der Atlantic oder so schreibt, das ist das Ende von Amerika, das ist das Ende der Demokratie, verkauft sich gut, ich verstehe es, ich bin auch Journalist, man braucht immer eine Überschrift und dann macht man das irgendwie viel relativer in den Texten, aber das ist Quatsch, weil es einfach logischerweise Sprache immer eine performative Kraft hat. Und dieses Gefühl von einer Ohnmacht, die kommt auch dadurch, dass alles gerade immer als Ende erzählt wird. Deshalb wäre ich wesentlich glücklicher mit Formulierungen wie, hier geht's einen Schritt in diese Richtung oder hier ist eine Schwelle überschritten oder whatever und nicht das Ende der Demokratie. Und weil du auch so nach einer abstrakteren Ebene gefragt hast, wir befinden uns ja, je nachdem, wie du fragst, immer noch in der Moderne oder Postmoderne oder wie auch immer. Auf jeden Fall haben wir irgendwie das Gefühl, dass es gut ist, wenn sich Dinge verändern oder auch wenn Dinge enden. Ne? Also das ging irgendwie seit der Französischen Revolution los mit die Aristokratie ist abgeschafft, Arbeitsweisen verändern sich massiv und so. Und ich habe jetzt gerade so das Gefühl, und das schließe ich an Reckwitz an, Andreas Reckwitz hat gerade ein Buch geschrieben über die Verluste. Und was der macht und was ich auch im Hinblick auf die Frage spannend finde, dass er sagt, naja gut, jetzt merken wir irgendwie, dass diese ganze Idee von move fast and break things, man muss irgendwie schnell reagieren und alles muss irgendwie kaputt gehen und Dinge müssen enden und dann müssen Dinge wieder neu anfangen, dass wir merken, wir kommen da gar nicht so richtig mit. Und wir haben die Sache, die sich verändert hat, die vielleicht auch geendet ist, gar nicht wirklich betrauert. Und deshalb ziehen wir praktisch wie so ein... Ja, wie so einen emotionalen Ballast hinter uns her. Dadurch, dass wir im Moment gar nicht gesagt haben, ah, okay, hier verändert sich eine Sache massiv oder hier endet eine Sache massiv. Das ist ein Verlust. Und das, da habe ich gerade total das Gefühl, dass es irgendwie, dass die Geschwindigkeit der Veränderung und auch dass Dinge in der Vergangenheit uns jetzt so zumindest emotional oder gefühlsmäßig oder vielleicht ein komischer Begriff, aber so atmosphärisch einholen und deshalb diese Glocke über uns hängt und wir das Gefühl haben, ja, alles geht zu Ende. Wir sind irgendwie, was ja online immer viel gesagt wird, so, wir sind in der Final Season. Ne? Also, wo auch so ein narratives Ding mitkommt. Also, das irgendwie, ja, das wirklich als Bogen so gedacht wird. Genau. Das wäre so mein Take. Ne? Wir kamen über das Ende und die Schwelle drauf.
Mein Bruder sagte mir mal den schönen Satz, don't try to solve temporary problems with permanent solutions. Mhm. Und was ich bei dir ganz stark höre, ist, naja, Permanent Solutions ist sowieso eine Illusion, genauso wie permanente Enden oder finale Enden. Gleichzeitig wird mir ganz Angst und Bange, die Vorstellung zu haben, dass es keine Enden gibt.
Mhm. Warum?
Und wenn ich an gewisse Lebensabschnitte, wenn ich an Krankheiten denke, wenn ich an Beziehungen denke, wenn ich an Bildung denke, brauche ich manchmal diese Illusion, ah, das ist jetzt fertig. Mhm. Da ist ein Haken dran und das habe ich dich gleichzeitig auch sagen hören. Ne? Also ich unterstelle dir die Ambivalenz auch, wie ich sie bei mir wahrnehme, dass es auch Zeitpunkte gibt, wo ich sage, ah, das ist vorbei und das muss ich jetzt betrauern. Ah, da gibt's in Anlehnung an Reckwitz diesen Verlust, den ich anerkennen möchte. Mhm. Und wo ich erstmal vielleicht auch stehen bleibe in der Anerkennung dessen, ohne break things fast, move on, Innovation, mhm. bla bla bla, das ganze Berater- und Startup-Zeug, das es halt so gibt, sondern dass es diese andere Qualität auch braucht und gleichzeitig, also mich würde total interessieren, wie du auf dieses Spannungsfeld guckst, dass du sagst, ja, wir brauchen Enden und wir brauchen die Betrauerung und das Stehenbleiben, während du da vorne eine Viertelstunde erzählt hast, warum es Enden nicht gibt und das sowieso alles eher Schwelle ist.
Ja, danke für die kritische Nachfrage, Ilan. Ich glaube, ich würde es so einordnen. Ich habe das Gefühl, dass wir im Moment manchmal zu schnell davon ausgehen, dass Dinge enden und in der Rückschau zu wenig uns eingestehen, dass Dinge wirklich anders geworden sind und Dinge aufgehört haben. Also eben als Beispiel, ne, wenn wir jetzt auf der politischen Ebene sofort davon reden, dass die Demokratie am Ende ist durch den weltweiten Rechtsruck. Das glaube ich nicht. Das ist vorschnell. Und trotzdem oder gleichzeitig wenn wir dann in der Rückschau sagen, na ja, aber da haben wir irgendwie nicht genau hingeschaut und da machen wir jetzt irgendwie so ein bisschen weiter, wo wir aufgehört haben und dann ziehen wir eben diese Sachen so mit. Also vielleicht ist der Zeitfaktor da auch noch zentral. Ich glaube, es würde total helfen, sich in gewissen Momenten einzugestehen und zu sagen, hier drohen Dinge sich massiv zu verändern oder vielleicht auch zu enden. Können wir davon noch irgendwie was anders machen? Können wir das abhalten, dass es passiert? Und dann uns in der Rückschau aber auch einzugestehen, dass Dinge natürlich, und ich sehe deinen Punkt, ne, wenn Dinge nicht aufhören, dann bleiben sie immer so latent irgendwie im Untergrund und kommen dann so klassisch Horrortheorie irgendwie auf veränderte Weise wieder und sind problematisch. Aber also vielleicht auch da so ein Beispiel aus meinem Leben, anschließend an deine Frage. Ich bin damals, also ich komme ursprünglich aus München und bin nach Berlin gekommen, auch für den Job, und habe aber nie so wirklich in Anführungszeichen Abschied genommen von meinen Eltern. Es war so im Sinne von, ja, ich mache jetzt da ein Praktikum und dann mache ich da eine Redaktionsassistenz und dann komme ich wieder zurück und dann bin ich der Redakteur, aber wahrscheinlich komme ich dann irgendwann wieder zurück und so. Und dann hat sich das so verstetigt und wir haben eigentlich bis heute nicht darüber gesprochen, dass ich praktisch aus dem Haus gegangen bin mit der, also beidseitigen Überlegung, ja, ich komme wieder zurück. Und ich merke das manchmal im Gespräch, besonders mit meiner Mutter, dass es immer wieder so, ja Mensch, jetzt bist du in Berlin. So, wie ist das denn passiert? Das hätte sich irgendwie keiner vorgestellt, dass der Dominik nach Berlin geht. So, also ich sehe schon, dass das eine Schwelle ist, und es ist auch gut, dass das eine Schwelle ist, die man auch als Ende beschreiben könnte und vielleicht auch in dem Moment das Ende hätten beschreiben müssen, um es emotional leichter zu machen. Aber trotzdem würde ich da die These halten, dass es halt eine Schwelle ist, weil klar, manche Dinge verändern sich, obwohl man sie als Ende beschreibt. Weißt du? Und ich glaube, also meine These und mein Grund kommt daher, dass ich die Welt gerne als veränderbar denke, weil es mir persönlich hilft und ich glaube auch, weil es für eine Gesellschaft sinnvoll ist, Dinge als veränderbar zu denken, auch wenn sie ausweglos scheinen. Aber trotzdem, total. Ich sehe, ja, jetzt auch mit der Anekdote nochmal, ich sehe total, was du meinst.
Und noch einmal nachgehakt direkt. So wie ich dich höre, ist dann aber das Ende etwas oder das Anerkennen der Veränderung, das wir dann als Ende nennen, um es ein bisschen verklausulierter zu formulieren, etwas, was wir im Nachhinein machen. Und Linnea, Robert und ich machen ja diesen Podcast auch total gerne, weil wir eigentlich Enden gut gestalten würden und uns immer wieder fragen, in verschiedensten Lebenslagen, aus verschiedensten Perspektiven heraus, wie können wir das gute Ende herbeiführen?
Ja, total, total. Und ne, du sagst mir einfach, oder ihr sagt mir einfach wirklich, wenn es irgendwie nicht verständlich ist oder so, aber das widerstrebt dem überhaupt nicht, was ich als Ende und als Schwelle denke, weil die Grundidee ist eigentlich, wenn man einen Endpunkt setzt, der persönlich sein kann, der gesellschaftlich, der politisch sein kann, und man ja aber trotzdem sagt, naja, nach diesem Endpunkt gehen Dinge weiter, dann denkt man sich ja immer noch, also als die Person, als die, was weiß ich, als die Gesellschaft, die danach weiter Dinge gestaltet. Von daher ist es eigentlich wie so ein, also denke ich zumindest, wie so ein Zwischenposten. Es ist eben kein Ende. Es ist ein Zwischenposten bis zu einem Punkt, wo ich Sachen erreichen will und bis wo ich irgendwie sehen kann. Und dann schaue ich, okay, bis dahin soll sich das alles so gestaltet haben und darüber hinaus gehen wir aber natürlich weiter mit anderen Möglichkeiten wiederum. Aber ja, also die allermeisten Philosophinnen und Philosophen würden euch auf jeden Fall recht geben.
Ich muss nur die ganze Zeit, während Ilan so kritisch, in Anführungsstrichen, nachfragt, daran denken, wie er das eigentlich sehr ähnlich lebt. Also als wir überlegt haben, ach, haben wir noch genügend Energie, um die Podcast und das Ende sozusagen aufrecht zu erhalten? Und wir da gesagt haben, ne, wie sähe so ein Ende aus? Und Ilan dann eher in der Lage war zu sagen, wir machen den, oder vielleicht Robert auch, den ersten Zyklus des Endes beenden wir. Und das finde ich ist auch so ein gefühltes, eher so eine Schwelle. Wir setzen nochmal ein Ende, um darüber nachzudenken, was wir eigentlich wollen, um Energie freizusetzen. Und dann aber zu wissen, das heißt nicht, dass danach alles zusammenbricht oder nicht mehr da ist, sondern erstmal so ein Punkt, da ist diese Schwelle, dieses Zwischenende oder so. Ja. Aber wir hatten auch das Gefühl, vielleicht sind wir einfach nicht mutig genug.
Ich meine, Mut ist natürlich da auch ein sehr spannender philosophischer Begriff, weil interessanterweise wird er von wenigen als wirkliche Tugend aufgeführt. Also es ist was zwischen dem Übermut und der Feigheit liegt, aber immer eher so ein Mittel. Also auch da praktisch ein Ding zwischen zwei Enden auf einem Spektrum, wie so ein Regler. Und dann kann man mal in die eine Richtung und mal in die andere Richtung schieben, aber im Großen und Ganzen geht's um das Finden der Mitte. Das ist dann der richtige
So
Mut. Und auch da,
Aristoteles-artig.
Genau.
Hat der über Mut geredet auch?
Der hat viel über Mut geredet und dann, aber ich habe also viel Montaigne gelesen und Montaigne, generell spannender Typ für alle Personen, die sich gerne mal einfach so in die Philosophie einlesen wollen, weil er das alles sehr locker macht. Er macht das über die Essays, also über eine Form, die praktisch das Ende und das Scheitern eigentlich schon mit im Begriff hat, denn fällt mir gerade ein. Also der Essay als Versuch vom französischen Essayer. Und der Versuch kann logischerweise immer scheitern. Er kann also praktisch zu einem Ende führen, das nicht gewollt war.
Und das 16. Jahrhundert oder wann
hat er
das
genau,
gemacht?
Ja, genau, genau. Geboren 1533, glaube ich, und dann der ist 60 oder 66 geworden. Genau, also so an der Schwelle, wo viel interessante Philosophie passiert. Aber der hat viel über den Mut gesprochen und eben auch da nochmal über das Ende und den Mut. Weil was man über Montaigne wissen kann und wissen sollte, wenn man es liest, der war sehr krank sein ganzes Leben eigentlich. Hatte Nierensteine und hat deshalb auch eigentlich total eure Grundthese mit in sein Leben genommen. Nämlich, ich will wissen, wie es gut ausgehen kann, damit ich jetzt meine Tage einigermaßen gut verleben kann. Also ich will wissen, wie mein guter Tod aussieht. Und das Schöne an der Geschichte ist, dass er gesagt hat, naja, er will eigentlich mit einem Gebet und im Kreise seiner Liebsten sterben und das soll sofort vorbei sein. Also er will den Schmerz, den er immer hatte, eben nicht haben. Und genau das ist passiert. Also er ist mit einem Schlaganfall gestorben, dann hat er noch ein letztes Gebet versucht zu sprechen.
Der Glückliche.
Genau. Aber also der hat genau eure Grundthese eigentlich immer mitgenommen und gesagt, ein gutes Leben ist eines, wo man sich das gute Ende oder das Ende so vorstellt, wie es gut ist und dann das eigene Leben danach ausrichtet. Und ja, dem kann ich auch viel abgewinnen, was natürlich auch sehr mutig ist, ne? Weil also der Subtext des Ganzen ist ja, dass du halt de facto jeden Tag und sehr tief über den eigenen Tod und das eigene Ende nachdenken solltest. Was nicht unbedingt eine erhellende Tätigkeit ist, aber vielleicht eine erhellende.
Ich frage mich nur, wenn er schon so weit war, also erstmal müssen wir den jetzt auch mal lesen. Ich glaube, wir müssen uns mehr auf ihn beziehen. Aber 16. Jahrhundert, 5 Jahrhunderte später sind wir gar nicht so viel weiter. Warum meinst du es eigentlich, sind seine Ideen jetzt nicht so extrem weitergetragen worden? Was ist deine Vermutung?
Ja, das ist natürlich also die Grundfrage der Philosophie, ne? Oder auch eine der Grundfragen, die man sich stellen kann, wenn man Philosophie liest. Weil das Gefühl immer wieder ist, naja, eigentlich haben wir die Fragen zumindest abstrakt geklärt. Und wir müssten sie jetzt nochmal auf konkrete Fragen anwenden, aber dann hätten wir eigentlich einen ganz guten Weg. Vielleicht keine Lösung, aber so einen ganz guten Weg. Zumindest in meinem persönlichen Vollzug ist es so, dass man die eigenen Fehler halt machen muss. Und das stimmt auf einem individuellen Level, wie auch auf einem abstrakten irgendwie. Ich habe vorhin schon von Whitehead und diesem Zitat da gesprochen, dass alles irgendwie Fußnoten zu Platon sind. Man kann, glaube ich, schon ein sehr gutes Leben führen, wenn man sich so an diese ganzen vorsokratischen Denker und Platon und Sokrates, wenn man die mal gelesen hat, dann hat man schon so eine ganz gute Idee für relativ viele Probleme, was ja aber nicht
Wenn man
heißt,
die Sklaven und die Frauen und Gleichberechtigung auf der
hey,
Ebene
total,
rausnimmt.
total. Also genau, wirklich Lebensphilosophie. Auf jeden Fall. Ich meine, also lass uns gerne auch anfangen, über die Grundprobleme des philosophischen Fachs zu sprechen.
Nein.
Logisch, extrem männlicher Kanon, immer noch.
Wir
Aber
reden natürlich auch gerade nur über Männer und westliche Männer und sind noch nicht in die asiatische oder andere
genau.
Philosophierichtung abgedriftet. Aber das sollte auch heute nicht Thema sein. So, ja. Da können wir noch weitere Podcasts drüber machen.
Dennoch die Frage, die ich interessant finde als Anschluss so, wer hat denn, also jeder Philosoph muss die eigenen Fehler machen, wie jeder Mensch auch. Welche anderen Philosophen, nachdem Plato ja schon alles gesagt hat, war denn auch der Überzeugung, dass sie nochmal alles gesagt haben und dass das Ende eigentlich einzuläuten ist? Also mir ploppt dann immer irgendwie Wittgenstein auf innerlich. Aber welche Philosophen haben denn das noch so versucht und mit welcher guten Begründung?
Ja, mit welcher guten Begründung, da kann ich dir, glaube ich, wenige geben. Aber das gehört so schon zum guten Ton vieler Denker besonders, muss man auch sagen. Dass man sagt, naja, also mit meinem Werk und mit meinem Denken, mit meinem Oeuvre habe ich eigentlich die wesentlichen Probleme der Philosophie mal gelöst. Du hast Wittgenstein angesprochen, der hat das mit dem Logico Tractatus Philosophico gemacht. Oder gesagt
hat er
es
nicht wieder in Frage gestellt oder danach
revidiert? Dann, genau, also so ist es ja dann oft mit den Enden. Das habt ihr auch immer wieder im Thema, dass das Ende dann gar nicht so definitiv ist. Aber was er gemeint hat, naja, also im Großen und Ganzen hat die Philosophie
sag kurz zwei Sätze, was das ist, weil den nicht alle kennen.
Genau. Ja. Im Großen und Ganzen hat er versucht zu sagen, die Philosophie hat immer die falschen Fragen gestellt. Es gab viel zu viele Begriffe, die eigentlich nichts meinen, wie zum Beispiel Welt. Was meinen wir mit Welt? Welt ist ein sehr dehnbarer Begriff. Und was soll das überhaupt sein, Welt? Und er hat gesagt, also die Grundidee der Philosophie ist eigentlich nicht unbedingt das Erklären von großen Konzepten, sondern Klarheit, sprachliche Klarheit. Wenn wir die Fragen wirklich genau definieren, dann lösen sich sozusagen philosophische Probleme in Luft auf. Und dann kommt auch dieses sehr berühmte Zitat von ihm, also worüber man nicht sprechen kann, darüber sollte man schweigen. Was damit im Subtext halt mitgeliefert wird, ist, also wenn du nicht weißt, was Gott bedeutet und wenn du nicht weißt, was Welt bedeutet, dann sag's nicht. Dann fass es einfach in logische Strukturen, schau dir die logische sprachliche Struktur genau an und dann löse es mehr oder minder logisch-mathematisch. Damit sind eigentlich die wesentlichen Probleme der Philosophie gelöst. Und je näher, wie du schon angedeutet hast, er hat es dann widerrufen, weil er hat gemerkt, und andere haben auch gemerkt, so richtig geht es auch nicht auf. Und genau, also sein zweites Hauptwerk, dann die philosophischen Untersuchungen. Aber auch da, ne, da war es vielleicht eher eine Schwelle als ein Ende. Aber das wäre ein Beispiel und ein anderer, auch sehr, sehr männlicher Philosoph, Heidegger, auch damals dann der NSDAP beigetreten, massiv, also mittlerweile, also immer noch sehr viel gelesen, weil oder trotz, aber das da mal dahingestellt. Auch der hat gesagt, also die Philosophie kommt eigentlich durch mich an ein Ende, weil ich endlich die richtige Frage stelle. Wir sind vom philosophischen Weg abgekommen, weil wir eigentlich immer fragen sollten, wie verhält es sich denn mit dem Sein und welche Art von Sein wollen wir und welche Wichtigkeit räumen wir der Technik ein und ne, also so, ich stelle die eigentlich wichtige Frage. Das ist oft der Gestus, mit dem die auftreten und dann sagen, endlich kommt die Philosophie an ein Ende.
Wir haben ja auch immer mal wieder das gute Ende bei uns im Blick. Ja, also ob wir vielleicht noch mal kurz neben dem Begriff des Endes, über den wir schon geredet haben, noch mal vielleicht das Gute uns angucken. Was ist eigentlich das Gute in der Philosophie? In welchen Bereichen wird sich darüber Gedanken gemacht? Und kann uns das vielleicht im Zusammenhang zum Begriff des Endes noch mal weiterhelfen?
Mhm. Ich glaube, besonders im Hinblick auf das Ende ist eigentlich ein Begriff interessant, der aus der Psychologie kommt, der aber auch immer mehr jetzt in die Philosophie einwandert, und das ist der Melancholie. Weil Simon Critchley, ein sehr spannender US-amerikanischer Denker, der sagt, also die Melancholie ist eigentlich ein Gefühlszustand oder ein Gemütszustand, wie auch immer, der uns ein kommendes Ende oder die Art des Endes fühlen lässt. Man kennt das, also man kennt es auch selber, ne? Wenn man melancholisch ist, hat man das Gefühl, dass Dinge irgendwie einem Ende zugehen. Aber man ist praktisch nicht depressiv, man ist nicht traurig, sondern man bekommt so, ja, ein größeres Sensorium für das, wie Dinge enden können und ja, auch was enden kann. Und das ist dann praktisch eine Art von guter Trauer, von guter Niedergeschlagenheit, von, also auch eine, für mich zumindest immer wieder, eine Möglichkeit größerer Empathie. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber wenn man irgendwie, ne, so einen melancholisch gestimmten Tag hat und durch Berlin läuft und man sich denkt, wow, es gibt so viel Leid. Ohne Scheiß. Also es gibt so viele Menschen, die emotional oder auch so einfach so verwundet sind. Und das ist also für mich schon auch immer wieder so eine sehr lebenspolitische oder lebensphilosophische, aber eine Öffnung hin zum Leid der anderen. Und so die Grundüberzeugung von, wenn wir uns diese Offenheit länger als einen Tag eingestehen würden, so wirklich, dann würden wir sehen, dass für viele Leute die Art, wie wir leben und die Art, wie die Welt aktuell verfasst ist, ein Ende bedeutet, das niemand wollen kann. So. Also von daher finde ich besonders Simon Critchley und diese Idee der Melancholie praktisch als Öffnung hin zum anderen, eine extrem, extrem spannende Idee und auch also wirklich eine gute Öffnung hin zum Ende, sozusagen. Und also.
Wie hält das Einzug in die Philosophie? Das finde ich voll spannend. Also, wo sind da die Verbindungen? Was?
Ja, also vielleicht konkret an Simon Critchley, der hat ein Buch geschrieben über besonders den Tod von vielen Philosophen und Philosophinnen in der Philosophiegeschichte und gesagt, okay, wie hängt denn deren Leben mit deren Tod zusammen? Wie hängt deren Vorstellung des Endes mit dem zusammen, wie sie ihr Leben geführt haben? Darüber, dann hat er auch verschiedene so Suicide Notes, also Abschiedsbriefe von der ganzen, also der ganzen Welt irgendwie und auch von, also bekannten und auch nicht bekannten Personen gelesen und gesagt, naja, also wie denken Leute am Ende? Was bringt sie dahin? Welche Hoffnung ist trotzdem noch da? Und das ist so der dritte Strang, über den er kommt, hat sich Tragödien angeschaut. Griechische Tragödien, weil es da natürlich auch oft um das Ende von Beziehungen, das Ende von Königreichen, das Ende von Göttinnen und Göttern geht. Und er dann gesagt hat, naja, aber also in diesen Sachen, der verbindende Punkt ist immer, dass es Figuren gibt, die in gewisser Weise hellsehend sind. In griechischen Tragödien, klar, aber auch besonders so im Hinblick auf den Tod, dass es immer wieder Personen am Ende ihres Lebens gab, die dann so eine extreme Einsicht hatten in die Fehler, die sie gemacht haben, in die Sachen, die sie gut gemacht haben. Und dass er das eben als Melancholie deutet. Also wie gesagt, diese Offenheit hin zum Ende. So hält das Einzug. Also über erstmal eine sehr soziologische Arbeit und dann aber ja mit einem philosophischen Griff des Begriffs.
Ich muss so gerade dran denken, ein Mini-Einschub mit deiner Schwelle. Passt das total? Vielleicht, also im Sinne von die Melancholie ist auch eine Schwelle auf dem Weg dahin, also so in diesem Transformationsprozess,
Ja.
der stattfindet.
Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Und also um meine These gegen Ilan auch nochmal stärker zu machen mit der Schwelle, was ich schon, also ich glaube, der Grund, warum man, also es hilft andersrum. Es hilft ja auch immer, sich selbst zu befragen, warum man bestimmte Begriffe so definiert, wie man sie definiert. Und weshalb ich ein Problem mit dem Ende habe, ist eigentlich, weil ich nie so richtig weiß, wo das Ende wirklich anfängt. Also auch in meinem Beispiel vorhin, ne, aus dem Persönlichen und in meinem Leben, das Ende, also das Ende des Wegziehens und der Anfang von Berlin war ja nicht das Rausgehen aus der Tür oder das sich nicht verabschieden, sondern es war das Interesse für Philosophie, das irgendwie sich dann bewerben, irgendwie, ne, also es führen so viele Wege dahin bis zu diesem Kulminationspunkt, bis zu diesem Schwellenpunkt, den man auch als Ende beschreiben kann. Aber wo geht's los? Mit dem Interesse, mit der Überlegung, ah, vielleicht will ich gar nicht unbedingt immer in Bayern bleiben. So, also, es ist irgendwie so ein beliebiger Punkt, den man setzen kann, das kann helfen, aber den man vielleicht gar nicht immer setzen muss, aber.
Da will ich direkt einmal reinfahren, weil, würdest du das nochmal genauso machen oder hättest du dir, wenn wir jetzt dieses Gespräch führen, kommt dann auch ein Gedanke von, ah, hätte ich nicht eigentlich nochmal das Ende in irgendeiner Form mit einem Brief, mit einem Essen gehen, mit einem You name it setzen können, dürfen, sollen, müssen, um dieser Entwicklung auch, ich sag mal, einen noch würdevolleren Rahmen zu geben?
Total, klar. Der Wunsch ist eine starke menschliche Fähigkeit. Das ist definitiv so. Und trotzdem kann ich ja nicht zurückgehen zu dem Punkt, ne? Und deshalb auch, das ist eine Schwelle, die ich auch mit meinen Eltern jetzt immer wieder in verschiedensten Gesprächen bearbeite. Wir haben uns nie so total, das steht noch aus, nie so richtig drüber unterhalten, aber dadurch, dass es ja immer noch, ne, meine Eltern sind und ich immer noch ich bin, haben wir trotz diesem Schwellenpunkt irgendwie die Möglichkeit, uns dazu zu verhalten. Von daher, klar, also wenn ich jetzt zurückgehen könnte, definitiv würde ich es anders machen. Es würde mir viele vielleicht düstere Gedanken ersparen, aber kann ich nicht. Und von daher ist das Denken der Veränderbarkeit dieser Beziehung irgendwie ein guter.
Ein Begriff, den wir noch gar nicht hatten, ist der des Prozesses, so richtig, ne? Also, dass das ein, also ein, bei dir jetzt in dem Fall ein sehr langer Prozess ist, der noch nicht also keinen finalen Abschluss hatte, auch wenn es jetzt, oder irgendwann merkt man halt rückblickend, da war es kein Thema mehr, wenn man zum Beispiel nicht so ein Ritual dazu gesetzt hat und im Zweifel hat dieses Ritual ja noch nicht mal das Ende dann wirklich dargestellt, sondern war auch nur ein Teil des Prozesses. Aber die Frage von Ilan war ja sozusagen, was wäre dann ein gutes Ende gewesen? Und da diese Rituale größer zu machen und nicht nur, also das ist, glaube ich, so ein bisschen der Hint oder die Frage damit.
Total, total. Ja, danke. Rituale sind im Hinblick auf das Ende natürlich auch super spannend, ne? Weil es gibt Byung-Chul Han, es ist ein Philosoph, der auch Wurzeln in Korea hat und da sehr, wie soll man sagen, sehr auch über die Sprache kommt in seinen Texten und der sagt, dass Rituale Einhausungen in der Zeit sind, was ich eine sehr spannende begriffliche Definition finde. Man kennt das auch, ne? Also Weihnachten, Silvester als die größten Beispiele oder auch irgendwie die Geburtstage, dass man denkt, ah ja, da war ich vor einem Jahr. Also es gibt irgendwie genau was du beschreibst, die näher durch die Punkte von kurz innehalten und dann schauen, ah, wie könnte es denn jetzt weitergehen? Hätte das vielleicht mehr Seelenruhe gebracht? Ja, absolut.
Ich muss einmal nochmal die Klammer aufmachen, wo wir dann anders abgebogen sind. Und zwar, wie das Ende dann auch vielleicht eher in der Belletristik beschrieben wird und damit umgegangen wird, viel mehr als in dem Feld der Philosophie. Und ich bin mir nicht sicher, ob es Meyerhoff oder Benedict Wells war, die auch von so einer vorauseilenden Wehmut geschrieben hat, was für mich der Melancholie sehr nahe kommt. Und ich frage mich gerade, ob vielleicht das Ende auch was ist, was wir viel mehr in der Belletristik und in den Romanen und in den Geschichten dieses Menschseins finden, als in der Logik und dem Denken.
Ja, ich glaube schon, weil man halt immer mit Leuten zu tun hat, wie ich, der dann sagt, ja, aber so richtig ein Ende gibt's nicht. Und dann, ja, also logischerweise die Belletristik und auch das Geschichtenerzählen insgesamt lebt natürlich stark vom Ende. Also wenn man, oder bei mir ist es zumindest so, wenn ich überlege, welche Bücher haben mich weitgehend geprägt in meinem Leben und auch welche Filme haben mir wirklich gut gefallen, dann sind es immer welche, wo mich das Ende überrascht hat oder wo ich das Ende großartig fand. Popkulturelles Beispiel, Game of Thrones. Wahnsinn, es war so riesig in der Popkultur und da die letzte Staffel so unfassbar schlecht war, gibt's de facto keine Memes dazu. Das ist einfach verschwunden aus dem popkulturellen Gedächtnis, weil das Ende nicht funktioniert hat. Und, also wäre meine These, aber ich glaube, im Denken ist es halt, ja, das Ende ist immer was extrem schwer ist. Zum einen, wir haben am Anfang drüber gesprochen, ne? Ich glaube, deshalb ist es in der Philosophie praktisch so ein immer umgangener blauer Fleck, weil alle eigentlich wirklich, man kann Philosophie nicht machen, ohne über das Ende nachzudenken. Und wenn man aber über das Ende anfängt nachzudenken, dann hört man nicht mehr auf. Und deshalb, glaube ich, steht so im Zentrum, dass es ja wirklich dieser blinde Fleck ist. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch für viele Philosophinnen und Philosophen und besonders auch für Hannah Arendt wesentlich spannender, über den Anfang nachzudenken. Weil der Anfang gibt natürlich immer so das Gefühl von, hier kann ich neue Dinge setzen, hier habe ich Freiheit. Und Ilan, du hast ja vorhin auch nochmal Wittgenstein angesprochen und ich habe dann Heidegger dazu gepackt. Auch da ist es ja eigentlich immer so der Punkt von, ja, also die bisherige Philosophie, die endet hier, aber der wirkliche Gestus ist ja, mit mir geht's jetzt los und ich setze einen neuen Anfang. Also es hat auch immer was sehr Ermächtigendes, mir von Anfang her zu denken und eben nicht von Enden, ne? Aber ich weiß nicht, ob ihr dahin wollt. Aber wenn man so
aber ich finde es ganz spannend, es ist ja auch das Ermächtigende, gerade das Ende zu setzen und dann neu anzufangen. Also
ja,
in diesen beiden Beispielen.
Genau.
Also, dass das noch stärker ist, wenn man erstmal ein Ende setzt. Und das ist auch die Erfahrung aus unseren Podcasts beziehungsweise persönlichen, weiß nicht, Coachings und sowas, wo man das Gefühl hat, so die Person, die aktiv ein Ende setzt und sagt, das ist das Ende der Philosophie oder was auch immer oder meines Werdegangs in dieser Hinsicht, meiner Zeit in München, jetzt ist zu Ende, kann sehr gestärkt wieder in dieses Neue gehen, ohne überhaupt vorher über dieses Neue groß nachgedacht zu haben, sondern mit einfach dieser Last, die nicht mehr da ist oder sowas, da kommt dann wieder eine andere Energie auf.
Voll. Ich finde es aber, also wenn du auch so von Coaching-Situationen sprichst oder auch von persönlichen, dann hat das Setzen von einem Ende natürlich auch immer einen großen Risikofaktor. Weil was ist denn, wenn ich merke, das war nicht zu Ende? Also wenn die Illusion halt zerbricht und wenn man dann sagt, also keine Ahnung, Beispiel, ich war ein cholerischer Chef, das hört jetzt auf und dann geht's weiter in irgendwie ein neues Leben. Und man merkt aber eigentlich, das ist so tief drin und ich habe es noch nicht verarbeitet und es kommt immer wieder auf. Dann ist es ja ein massiver Bruch mit dem eigenen Selbstbild. Und ich glaube, auch da ist es vielleicht auch nochmal im Blick auf die Philosophie halt so interessant, dass niemand so richtig vom Ende als Ende spricht, weil man dann natürlich sich immer eingestehen muss und sagen, naja gut, vielleicht ist es nicht das Ende. Und wenn wir sagen, es war nicht das Ende, dann gibt es da eine große Erklärungsbedürftigkeit. Ja. Aber das ist so, ja, dass ihr das so wahrnehmt, dass das Setzen eines Endes und dann ein Neuanfang einfach was sehr Sinnvolles ist.
Ja, aber jetzt gar nicht in dem Kontext, so sage ich jetzt, verändere ich oder beende ich mein Verhalten, sondern ich gehe jetzt raus aus meinem Job, ich kündige einfach zum Beispiel. Oder wir schließen unsere Organisation, weil der Sinn und Zweck ist nicht mehr gegeben. So, also schon mit sehr durchdacht, aber auch mit einem gewissen Risiko behaftet. Mhm. Also das, was ich vielleicht vorhin als Mut meinte oder du eigentlich, der ist da drin, der dann eher die Energie freisetzt und nicht dieses, ich ändere jetzt mein Verhalten, weil das ist klar, dass man nicht von jetzt auf heute das eigene Verhalten ändern kann, sondern eher die Umstände, die das eigene Verhalten prägen. Und dass aber Menschen sich sehr wenig darüber Gedanken machen können, dass was eigentlich außerhalb des Jetzes möglich ist, also die Metaebene einzunehmen und noch eine andere Perspektive, das ist relativ schwer, weil man so in diesem eigenen Jetzt und der Umgebung gebunden ist, dass man da, ja, es ist unglaublich schwer, ist, das zu beenden und zu sagen, ich gehe jetzt zum Beispiel hier raus. Plus dann die Ängste natürlich, die mit Einkommen oder sowas verbunden sind, die ja nicht von Hand zu weisen sind.
Total, total. Wenn ich da noch kurz rein darf, weil ich glaube, das ist auch nochmal eine spannende Unterscheidung im Blick auf das Ende, ob es um praktisch Enden im eigenen, nur im eigenen Leben geht oder auch um das Ende für andere. Ne? Also klar, weil also selbst wenn ich sage, gehe ich raus aus dem Job oder mich frage, gehe ich raus aus dem Job, heißt das auch eventuell für meine Familie, für meine PartnerInnen, so, was heißt das jetzt? Das erstmal, ja, fürs Unternehmen auch, genau. Eine riesige Unsicherheit. Und da auch die Frage, gibt es Enden, die man nur für sich beschließt? Ich glaube eben nicht. Also es ist immer,
das ist ja auch das Problem mit dem Suizid.
Ja, total. Also. Total, ja.
Und das heißt auch, und da können wir den Bogen vielleicht zum Mut nochmal schließen, das Ende ist auch immer mit einem Mut, einer Eigenschaft, die weder viel besprochen noch viel gestärkt wird, glaube ich, in der Gesellschaft, immer den Mut, seine Entscheidungen den anderen zuzumuten.
Mhm.
Das Ding zu beenden, im Wissen, dass sie davon betroffen sind.
Ja, ja. Aber warum würdest du sagen, warum ist das gesellschaftlich so wenig repräsentiert?
Ja, so wie ich unsere Bildungsinstitutionen und die Organisationen und Unternehmen kennengelernt habe, also überall, wo persönliche Beziehung herrscht, also explizit nicht in Social Media oder Talkshow-Debatten, ist eigentlich die Ideologie, Konflikten und auf die Füße treten, eher aus dem Weg zu gehen.
Mhm.
Und mit der Entscheidung, was zu beenden, gehe ich zwar auf den Weg, aber häufig eben mit einer Enttäuschung, mit einem, also beim Suizid ganz doll, aber bei Kündigung auch schon mit einem Vorwurf von, das hier ist nicht mehr richtig für mich, während andere eigentlich die Idee haben, aber wir sind doch richtig für dich. Also sei es der Mitarbeiter im Unternehmen, sei es die Führungskraft, sei es die Partnerin, sei es die Familie, überall, wo ich sage, das beende ich in Anführungsstrichen, glaube ich, ist immer ein Vorwurf mit drin von, ja, sozialer Aberkennung oder Anerkennung von dem, was eigentlich ist. Aber das ist natürlich dann schon wieder schwierig. Und ich glaube, die andere Sache, die mitschwingt, ist immer die Gefahr von Vereinzelung. Also wir sind eben soziale Wesen. Und Hermann Hesse hat das im Nebel irgendwie sehr gut beschrieben, was so ist, wenn man anerkennt, dass man eben doch als Einzelner durch das Leben geht und wie der Nebel dann eben da hängen kann. Und das ist im Zweifel nicht nur eine befreiende Bewegung erstmal. Die Anerkennung dessen hängt aber ganz eng für mich zusammen mit Melancholie und der Fähigkeit zu trauern.
Ja.
die Gesellschaft, die wir uns gestalten gerade, ist, glaube ich, eher eine, wo das eben, wie du auch selber sagtest, wenig Platz hat, wo die Idee eher, aber ich glaube auch der, also es ist jetzt nicht unsere Gesellschaft, Kulturpessimismus, bla bla bla, sondern wir neigen halt dazu, uns dann eben eher dem Alkohol oder dem Fußball oder der politischen Debatte, also auch das Beschreien des schlimmen Endes hinzugeben, als wirklich zu gucken, was man selber bei sich beenden möchte. Das wäre aber, das ist ein, jetzt in die Tüte gesprochen aus dem Gespräch, das ist jetzt weder philosophisch belegt, noch weiß ich nicht, in welcher Schule ich mich bewegen würde.
Ja, aber vielleicht dafür, also ich würde
sagen,
ja, Siebertschen Schule. Ich würde gerne noch eine Sache dazu geben.
Ab jetzt ist Philosophie anders, ich mache alles neu.
Ja, ja, es endet und startet mit dir. Wir waren live dabei. Also was du nochmal gesagt hast, hat mich auch
Audio-Kommentar, ich halte meine Hände vors Gesicht vor Scham.
Ja.
Und wird rot.
Was es in mir ausgelöst hat, gerade was du gesagt hast, ist eine Sache, die ich noch gerne hinzufügen würde. Und zwar, ich habe schon noch das Gefühl, dass wir uns manchmal so ein bisschen davor scheuen, das Ende mit anderen zu suchen oder die Schwelle mit anderen zu suchen. Beispiel, so, ich brüte ewig lang, soll ich im Job bleiben, soll ich nicht bleiben? Red mit niemanden, red weder mit meiner Familie, noch mit meinen Arbeitskollegen, noch mit meinem Boss. Und dann machst du einmal so, bumm, und dann habe ich entschieden, okay, jetzt hier ist das Ende. Alle verlieren, manchmal. Also zumindest ist meine Erfahrung, alle verlieren. Was man vielleicht wieder ein bisschen zurückbringen könnte in die Debatte, wäre sowas zu sagen wie, hey, ich komme für mich hier nicht weiter. Ich bin gerade an einem Roadblock. Ich habe hier eine, also philosophisch gesprochen, praktisch im inneren Dialog so eine Sackgasse erreicht, so eine Aporie. Egal, wie sehr ich die Gedanken drehe und wende, es funktioniert nicht. Ich lasse jemanden anderen rein in meinen Gedankenprozess. Es kann die Familie sein, es kann irgendwie KollegInnen sein, so. Aber ich habe oft das Gefühl, dass das vielleicht ein Mut wäre, den wir wieder mehr brauchen. Zu sagen, ich bin hier am Ende und vielleicht seid ihr aber nicht. Und vielleicht können wir zusammen zu einem Punkt finden, wo dieser Moment, der aussieht wie ein Ende, eben kein Ende ist. Ich weiß nicht, ob das an das anschließt, aber das kam.
Linnea, doch, du begleitest ja ganz viele Menschen irgendwie, wenn sie sich trennen oder ihren Job kündigen. Wie machst du denn das, dass die Menschen sich dich an sie ranlassen oder zu dir kommen und was tust du damit?
Ja, lass mir nochmal ganz kurz einen Gedanken vorher mitgeben, den wir auch vorher schon hatten, wenn es heißt, was ist ein gutes Ende? Also zum Beispiel Ilan und ich, wo es einerseits darum geht, dass man selber ein gutes Gefühl dabei hat, ne, so ein, also mit sich selbst in Resonanz ist und denkt, das ist jetzt das Richtige. Aber es ist ganz, ganz schwer. Und auch wenn ich im Coaching Menschen frage, was brauchen sie denn für ein gutes Ende, dann geht das auch ganz viel darum, dass es eine Wertschätzung gibt von anderen. Also dieses gute Auseinandergehen. Das ist, glaube ich, in keinem der Fälle, an die ich gerade denke, anders gewesen. So, dass man immer noch finale Gespräche hat, ein gegenseitig auf die Schulter klopfen und ein Verständnis und irgendwie auch ein Verstehen, wofür das, was man, also dass man auch was geleistet hat im Vorfeld, dass es nicht umsonst war. So, aber das, was wir eben schon hatten, in Beziehung treten, ist total relevant. Und ich im Zweifel, ich versuche immer, dies zu stärken, dass der eigene Resonanzraum sehr, sehr wichtig ist. Aber es geht nicht ohne das Außen. Und das, ja, bleibt. Auch wenn ich selber denke, es wäre richtig, müssen sich ganz viele das Außen nochmal holen. Und auch zu sagen, diese Bilder im Kopf, was müsste passieren, sind immer andere Menschen mit drin.
Ja. Ich glaube, das ist Mut tatsächlich. Also, um nochmal irgendwie darauf zurückzukommen, wirklich zu sagen, ich bin hier an einem Ende, aber vielleicht sind wir es zusammen nicht. Das wäre für mich zumindest ein Ende, wo ich das Gefühl hätte, da sind wir zusammen dazu gekommen und dazu kann ich auch im Nachhinein stehen. Ja.
Problem ist da wieder Thema auch Vertrauen, ja, und Handlungsfähigkeit. Wie viel Freiheit habe ich eigentlich und sind die mit denen ich eigentlich sprechen müsste darüber, offen wiederum dafür. Und da gibt's einfach viele Abwägungsprozesse davor, wenn ich aus Erfahrungswissen weiß, dass die Personen nicht dazu in der Lage sind, da mit mir drüber zu reden oder mich zu verstehen, dann muss ich halt innerlich das irgendwie für mich integrieren und mir da, also die Geschichte, wir hatten auch was zum Thema Biografiearbeit, ne? Also mich in deiner Rolle da irgendwie gut reinbegeben. Dafür, das kostet halt viel, viel, viel mehr Kraft, wenn ich das alleine für mich machen muss, als wenn jemand anders mir dabei hilft, das in, also eine gute Rolle in diesem Beendigungsprozess irgendwie zu finden. Mhm. Sind wir jetzt noch im Philosophischen?
Auf jeden Fall im Lebensphilosophischen, klar. Also du hast ja auch einen Begriff genutzt, der sehr viel im Umlauf ist von eigentlich einem Soziologen, aber philosophisch auch total interessant, der Resonanzbegriff, ne, von Hartmut Rosa. Also eben das in Beziehung, in Schwingung treten mit anderen Personen, mit der Natur, mit der Welt. Also klar, und ich glaube, die Frage von Individuum und Kollektiv ist ja, also die Philosophie nimmt sich ja immer alles, ne? Aus der Philosophie kommt auch viel, aber die Philosophie nimmt sich alles, von daher würde ich...
Es kommt doch alles aus der Philosophie.
Ja, danke, dass du es sagst, da muss ich nicht sagen.
ich habe auch mal angefangen, mindestens alle, ja. Ich habe auch Philosophie studiert, das darf man nur nie laut sagen.
Nee, ich glaube, ja, vielleicht kann ich noch einen Punkt sagen, den ich, also der daran anschließt, genau, also alles kommt irgendwie aus der Philosophie oder so. Es wird ja oft der Philosophie eben auch vorgeworfen, dass sie kein Ende findet, dass es immer nur Fragen ist, dass es immer nur irgendwie in ewigen Kreisen geht und am Ende hat man die eigenen Vorurteile argumentativ nochmal anders angeordnet, aber im Großen und Ganzen hat sich nichts bewegt. Das ist ein Vorwurf. Und dem würde ich sehr stark widersprechen. Wenn man sich die Philosophie Geschichte anschaut, dann gibt's so eine Bewegung von alles, was irgendwie welthaltig ist, also alles, was wirklich dann Sachen verändert in der Welt, wird so ausgegliedert, ausdefiniert aus der Philosophie. Beispiel, also bevor es wirklich so Programmiersprachen gab, war logischerweise die Logik in der Philosophie riesig. Also die Art, wie überführt man sprachliche Kombinationen in praktisch maschinell verarbeitbare Programme. So. Oder natürlich, also wenn wir so ganz zurückgehen, die Physik, also die Art, die Welt zu betrachten, war eine grundphilosophische Disziplin. Und dann hat man gemerkt, ah, okay, damit können wir Maschinen bauen. Lass es ausgliedern aus der Philosophie und Physik
Wirtschaft.
Oder Wirtschaft, alles, ja. Also von daher ist es wie so ein, vielleicht neudeutsch würde man sagen, so ein Sandbox, gedankliche Sandbox. Also das kann die Philosophie auch sein, ja.
Bevor wir zum Ende kommen, würde mich nochmal interessieren, lebensnah, wie kann uns jetzt gerade lebenden und handelnden Menschen die Philosophie helfen, gute Enden zu finden? Also, wir sind ja viel von Beratern und Unternehmern in der Wirtschaft, da brauchst du ja immer deine 3 Key Facts and Takeaways. So aus philosophischer Perspektive, was hilft uns dabei, gute Enden zu finden und welche Gedanken über das Ende, wenn wir die nochmal so als Summary am Ende...
Mhm. Ja, also nochmal einen zu long didn't read praktisch.
Ja.
Gerne. Also wenn du fragst für Leute, die so in der Beratersphäre unterwegs sind, würde ich zum einen erstmal sagen, Enden auch tatsächlich als immer noch als veränderbar zu denken. Das ist nicht das Schwellenargument. Ich stehe da auch nach unserer Diskussion, die mir trotzdem sehr viel weitergeholfen hat, immer noch dahinter zu sagen, Endpunkte können auch so als Wegmarken gedacht werden und dann kann auch das danach als veränderbarer aufscheinen. Es ist eben nichts, was dann irgendwie wie so ein Fallbeil runterfällt und dann geht wieder was ganz Neues los. Es kann, wie ihr beide auch gesagt habt, total sinnvoll sein. Ich glaube aber öfter als nicht ist es eben so als Wegmarke ganz gut denkbar. Dann zum anderen, wie kann die Philosophie da noch helfen? Wir hatten darüber gesprochen, es gab einfach sehr, sehr viele Leute, die sehr viel gedacht haben, sehr viel über das Ende, sehr viel über den Tod, sehr viel über Beziehungen. Und so ein Blick in die Philosophie kann, glaube ich, besonders Führungskräften auch total helfen, weil es, also irgendwie so ganz ökonomisch gesprochen, weil es Zeit sparen kann, weil die Argumente teilweise vorliegen, weil man wirklich sagen kann, man guckt in die Philosophiegeschichte und man sieht, wie kann gelingender Umgang mit dem eigenen Mut, wie kann gelingender Umgang mit Sinnfragen oder so, wie kann das funktionieren? Und man muss nicht alles immer aus sich selbst entwickeln. Da kann, finde ich, die Philosophie total helfen. Und eben auch, und das wäre vielleicht so der letzte Takeaway, dass Verluste auch Verluste sein können. Also wenn man dann zu dem Punkt kommt, nee, das ist keine Schwelle, das ist wirklich was, was ich betrauern möchte, da hört wirklich was auf, dann kann, glaube ich, die Philosophie mit der ganzen Lebensphilosophie irgendwie den Raum geben, um zu sagen, ja, dann nimm aber die emotionale Ebene mit und schließ es nicht nur so intellektuell ab, sondern dann mach dich auf mit der Melancholie. Schau, was verändert sich da wirklich in mir selber und im Umfeld. Und also ich glaube, so mit den drei Sachen kommt man schon relativ weit, wenn man über, also besonders Veränderung nachdenkt. Und vielleicht auch für all die Change-ManagerInnen, die ihr in der Audience habt. Ich glaube, besonders da ist halt Philosophie super zentral, weil es immer die Frage ist, was verändert sich, wie kann ich Veränderung erkennen und wie gehe ich damit um?
Sich überhaupt den Raum und die Zeit nehmen, zu reflektieren und gerade das, was die Philosophie eben kann, Fragen stellen, auch erstmal einen Anfang stellen.
Genau, ja. Nicht.
Ilan hat noch ein, denkt noch nach.
Nee, ich habe mich gerade nochmal gefragt, weil für mich ist der Unterschied, also, Linnea, wir hatten ja gestern in der Vorbereitung auch nochmal gesprochen, dann final. Und für mich ist durch die Podcasts eigentlich die Definition von Ende, dass das ein Punkt und ein Prozess ist, wo sich Dinge ändern. Und ich brauche sowohl den Punkt, also irgendeine Form von Markierung, als auch
Ritual, das Wissen, haben wir es eben genannt, ja.
Ja. Und den Prozess im Wissen, dass der Punkt gewisserweise eine Illusion ist. Und ich ihn trotzdem haben möchte. So, ja. Weil ich glaube, dass er hilfreich ist und dass man immer mal über den Punkt nachdenken kann. Also, bevor er eintritt, bevor er gesetzt wird, wenn er eintritt und gesetzt ist in dem Moment, als auch aus deinem Beispiel, Dominik, wenn man eigentlich den Punkt schon lange überschritten hat, kann man trotzdem aus der Ferne nochmal winken und sagen, ah, guck mal, da war eigentlich der Punkt und wie schön, dass der da ist mit all dem, was sich dadurch verändert hat und Prozess eben, weil ich glaube, dass das Ende und unser Gespräch hat mich darin bestärkt, in erster Linie eine Illusion ist. Eine sehr hilfreiche, aber eine Illusion.
Ja, genau, also hilfreiche Illusion. Es ist generell wichtig in der Philosophie, sich hilfreiche Illusionen zu bauen, weil dann irgendwann auch vielleicht die Möglichkeit da ist, die Illusion abzubauen und dann nur noch den hilfreichen Gedanken mitzunehmen. Aber Punkt und Prozess würde ich total unterschreiben und vielleicht sind wir uns dann doch...
Wieder beim Platon und dem Höhlengleichnis nachher angekommen.
Darauf halt immer raus. Ja.
Aber ansonsten wäre ich bereit, über die Schwelle der Aufzeichnung zu gehen.
Super. Lass uns die Schwelle benennen als Ende des Podcastes.
Ja? Herzlichen Dank, Dominik.
Ja, es hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank.
Ein bisschen melancholisches Tschüss und Danke und bis bald.